schon am Samstag, wie ihr gemerkt habt, ich kam Samstag gar nicht dazu zu predigen, das macht ja auch gar nichts. Und Gott hat mich erinnert, hat den Anfang, was ich sagte am Samstag. Und ich will das nochmal erinnern. Israel geht durch den Jordan. Wer weiß, dass wir vor etwas Neues geistlich stehen? Ja, viele. Genau. Genau so ist das. Und das ist genau, was mit Israel auch war in Josua 3. Sie standen alle, das kennen wir gut, es ist schon genug darüber gepredigt worden. Israel stand vor den Jordan, sie musste den Jordan überqueren und auf der anderen Seite war das gelobte Land. Und die konnten es einfach schon sehen. Da ist das gelobte Land. In ein paar Tage überqueren wir und dann wird es nie wieder, so wie davor. Es kommt etwas ganz Neues. Und ich habe auch keine Ahnung, was da läuft mit dem Bahnhof, aber ich sehe, dass wir von Woche zu Woche vom Geist Gott geleitet sind. Und es ist offensichtlich, dass Gott da was vorhat. Und persönlich glaube ich, momentan geht es darum, einzunehmen, in der geistlichen Welt einzunehmen, durch Anbetung, durch Präsenz, Anbetung dort. Und wir erleben letzten Samstag, hat Gott mir davor gezeigt, wie so eine sanftmütige Anbetung, Herrlichkeit Gottes da sein wird. Und so war es auch. Da war also unüblich für den Kaisersack, aber da war so eine Atmosphäre der Sanftmut, der innere Heilung. Und wir konnten für das erste Mal für Leute einfach für Einzelne beten, auch prophetisch beten. Da war eine starke prophetische Salbung da. Nun sollte man nicht unterschätzen, dass die Leute auch irgendwie voll von Mächte geritten sind und das nicht Durchblick und voller Aggression sind. Und trotzdem irgendetwas von der Sanftmut Gottes kam durch und ein Stück Herrlichkeit Gottes durch die Anbetung. Amen. Aber es gibt in diesem ersten Vers aus Josua 3 gibt es zwei Punkte, die ich betonen möchte. Josua machte sich früh auf. Du willst doch nicht etwa, dass ich früh aufstehe. Doch. Und sie zogen aus Schittim und kamen an den Jordan, er und alle Israeliten. So, das war, wie sie sich aufgemacht haben. Was bedeutet früh? Das bedeutet motiviert. Wenn man vor etwas Neues steht, wenn man ein Mensch des Geistes ist, wenn man ein Mensch des Fleisches ist, dann nervt mich meine Chefin und die Behörde ich wollte doch so ein Stück Kuchen essen, habe ich nicht gekriegt dann gibt es das Fleisch. Aber wenn du ein Mensch, der geleitet ist vom Geist Gottes, dann kannst du nicht anders tun, als zu, von ganzem Herz zu wünschen, dass der Vater sein Reich baut in dieser Stadt. Das kannst du nicht im Fleisch. Im Fleisch ist dir das egal. Das Fleisch hat keinen Bock drauf. Das Fleisch hört ganz gern, was Satan und was die Mächte der Finsternis flüstern. Bleib lang in dein Bett, kümmere dich nicht drum, werde faul, werde bequem und traurig, depressiv. Darum geht es heute eigentlich. Aber wenn wir ein Mensch des Geistes sind, das bedeutet, der Geist Gott in uns durch die Wiedergeburt. Jesus sagt, Johannes 3,3, wenn du nicht wiedergeboren bist, so kannst du das Reich Gott nicht sehen. Also wenn jemand hier das überhaupt nicht kapiert oder nur im wahrsten Sinne des Wortes noch Bahnhof kapiert von dem, was ich jetzt sage, dann bist du vermutlich nicht wiedergeboren. Aber wenn du wiedergeboren bist und wenn du nicht nur den Geist Gott mal gekriegt hast vor 20 Jahren, sondern es wächst und du ernährst durch das Wort Gottes und durch immer wieder neue Erfüllung mit dem Geist Gott wirst du aufgefrischt, wie bei der Apostelgeschichte. Amen. Dann wächst in dir die Herrschaft des Heiligen Geistes und er schreit in dir, oh, dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel, so auf Erde, Vater. Amen. Die jungen Christen sind immer die lautesten. Das ist aber gut. Das ist nicht gut für die anderen, aber es bedeutet, wir müssen von euch hier lernen. Das ist so Eintracht Frankfurt, nein, Eintracht Reich Gottes. Genau. Okay, so das eine ist, früh auf bedeutet motiviert. Vom Geist Gottes motiviert. Wow, Neues kommt, das Alte hinter mich. Auch wenn es nicht ganz schlecht war und so, aber ich lasse hinter mich, was hinter mich steht. Und Jesus sagt, wer die Hand an den Flucht legt und zurückschaut, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Ich strecke mich nach dem Neuen, was der Geist Gott, nicht mein Fleisch, nicht mein natürlicher Mensch, sondern was der Geist Gott in mir vibriert oder mit einer Vibrierung des Geistes praktisch irgendwo mich hilft zu sehen. Amen. Und daraus entsteht auch Fürbitte, Maya. Wo ist die Maya? Ah ja, da oben. Okay. Daraus entsteht Fürbitte, dass der Geist Gottes durch uns mit Feuer Fürbitte tut und wow, dein Reich komme, dein Wille geschehen. Amen. Das ist das eine. Und das zweite ist, sie kam an den Jordan, er, also Josua und alle Israeliten. Alle zusammen. Und heute sind etliche nicht da. Vielleicht sind die im Livestream. Aber alle Israeliten, das bedeutet eine Einheit. Was ist Gemeinde Jesu? Oh ja, möglichst kein Streit. Und irgendwo, wenn, dann tut man das weg durch Diskutieren. Man muss ja reden miteinander. Das hat mit Gemeinde Jesus nichts zu tun. Gemeinde Jesus ist Einheit im Geist. Ein Geist, ein Herr, eine Taufe. Gemeinde Jesus in Einheit im Geist. Und wie kommt die Einheit im Geist? Indem ich meine Sünde bekenne. Nein, nicht die Sünde der andere. Wir sind ja immer als Mensch ganz stark da drin, die Sünde der andere zu finden und zu sagen, Einheit ist, wenn sie ihre Sünde bekennt. Okay, die hat mich so verletzt. Nein, das ist der natürliche, fleischliche Mensch, der nicht gelernt hat zu vergeben und der noch beim ABC der jungen Christ ist. Amen. Und das wollen wir nicht. Das sind wir nicht. Amen. Wenn schon jungen Christ das am Lernen sind, wie viel mehr die Leute schon so und so lang. Hallo Thomas. Zu spät. Aber herzlich willkommen, dass du da bist. Amen. Hab dich erschrocken, was? Okay. Gut. Also, alle kamen an den Jordan zusammen. Alle. Das bedeutet nicht nur, dass sie vollzählig da waren, sondern es bedeutet eine Einheit des Geistes. Und wenn wir, wenn irgendeine kleine Reserve zwischen uns schon da ist, man isoliert sich. Man will mit den anderen nicht reden. Aber die Person, die ist mit Vorsicht zu genießen. Da geht die Einheit der Geist Gottes flöten. Und der Geist Gott kann nicht mehr wirklich sich bewegen, wie er will. Und wir sind eine Widerspiegelung des Himmels. Dein Reich kommt wie im Himmel, so auf Erde. Im Himmel gibt es keine Bitterkeit. Im Himmel gibt es keine Reserve. Und wenn du merkst, dass in deinem Leben Depression, Traurigkeit und so weiter, darüber sprechen wir heute, dann weißt du, dass etwas trübt deine Linsen, wenn man das so sagen darf. Deine geistlichen Linsen sind getrübt. Und es ist wichtig, dass du den Geist Gott mal fragst, ja, was ist denn das? Und wahrscheinlich wird er sagen, ja, das musst du einfach mal da bekennen. Geh einfach zu dieser Person und sag, oh nein, Herr, das ist viel zu demütigen. Außerdem ist sie schuldig. Der ist schuldig. Und der war unverschämt. Der Malcolm war wieder unverschämt heute. Versteht ihr? Aber was ist? Ja, und das passiert bei uns ganz normal. Gell? Fast jede Woche, dass wir zueinander gehen müssen. Wisst ihr was? Die Herrlichkeit Gottes ist nicht da. In der Gemeinde und unter uns, in der Hausmannschaft, gell, Michael? Wenn wir nicht die Dinge ans Licht bringen. Und das bedeutet, dass wir uns demütigen. Wir fragen nicht, was hat der andere gemacht, sondern was habe ich gemacht. Und wir sind die Erste. Auch Leiter müssen die Erste sein. Leiter sind wie der Kork auf die Flasche. Wenn sie den Kork schön festhalten, dann gibt es auch keine Einheit. Dann gibt es keine Zerbrochenheit voreinander. Dann kommt aber der Geist Gottes nicht in die Flasche. Mit Flasche meinst du nicht, das meine ich nicht, dass du eine Flasche oder ich bin, sondern dass die Gemeinde ist wie ein Gefäß, okay? Ich habe nicht gesagt, du Flasche. Sonst kriege ich morgen bei Facebook und per Mail irgendwo ein paar Bemerkungen und muss mal wieder einiges erklären. Okay? Aber die Gemeinde Jesu ist wie ein Gefäß. Und wenn die Leitung sich nicht öffnet über ihre Dinge, egal was es ist, man muss einfach alles ans Licht bringen. Und dann, es ist wie bei den Ohren. Es gibt so bestimmte Mittel, wenn die Ohren so ein bisschen verstopft sind, dann lässt du ein bisschen, und dann kannst du wieder gut hören. Und nebenbei gesagt, wenn die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde ist, dann ist die Stimme Gottes auch gut zu hören, für dich und für alle, weil die Gegenwart Gottes da ist. Amen. Und das ist der normale Zustand einer Gemeinde. Aber das muss man immer wieder wiederholen, weil immer wieder können so Dinge sich einschleichen, dunkle Sachen sich einschleichen. Und wenn man das nicht rausholt, wenn man es nicht wegputzt, wie das Putzteam, dann verkrustet sich das. Amen. Ich will das jetzt nicht mit dem Klo vergleichen und so, aber ihr könnt euch überlegen, wie das ist. Eier, gell? Simone, du bist ja jetzt vom Fach fast. Okay? So, Israel geht durch den Jordan, wir gehen durch den Jordan in Einheit und motiviert. Was macht, dass man nicht motiviert ist? Wenn wir fleischlich sind, verlieren wir die Motivation, das Reich Gottes zu bauen. Und dann bleiben wir lieber zu Hause und haben lieber Gemeinschaft, da wo es kein Leben gibt, da wo der Heilige Geist nicht spürbar mit seinem Feuer da ist. Aber wenn du wirklich im Heiligen Geist wächst und der Geist Gott hat wirklich die Leitung in deinem Leben, dann kannst du nicht genug kriegen und dann kommst du auf einen Zug, wenn du nicht irgendwo bist, wo du immer wieder im Feuer Gottes auftanken kannst. Einmal in deiner stille Zeit, im Wort, in der Gegenwart Gottes, in Anbetung. Aber die Versammlung ist die Versammlung praktisch der ganzen Leute, die alle ein Tempel Gottes sind. Und wenn so viele Tempel Gottes kommen und alle irgendwo wieder neu angezündet sind im Geist Gottes und im Feuer Gottes, dann spürt man das und dann wohnt der Herr hier. Er ist der König. Amen. Jesus ist der König. Okay, wir werden heute so ein bisschen mit Befreiung zu tun haben. Zieht euch warm an. Ich will noch mal dieses Ding angehen. Die Sache von im Fleisch oder im Geist sein. Ist das dran? Wo ist das? Geduld, Geduld, Geduld. Ich bin fast da. Irgendwie klappen die Bibel. Römer 6, 4. Okay. Die Wichtigkeit, dass wir ein Mensch des Geistes sind. Es bedeutet nicht nur, dass wir wiedergeboren sind, sondern es bedeutet auch natürlich, dass wir getauft sind. Aber es bedeutet auch, dass wir das beibehalten. Du kannst wiedergeboren sein, getauft sein, und wir werden gleich nochmal darauf zurückkommen. Und dann aber gibst du dein Leben mehr und mehr dem natürlichen Preis. Und du wirst mehr und mehr lauwarm, mehr und mehr fleischlich. Und nach einiger Zeit wunderst du dich, dass du gar keinen Kontakt mehr zu Jesus hast. So praktisch dein Kontakt besteht drin, dass du irgendwann mal vielleicht krank wirst und eine große Not hast. Dann sagst du, Herr, hilf mir. Das ist aber keine Beziehung, ihr Lieben. Und ich wünschte mir einfach, und Jesus wünscht sich eine Beziehung mit uns. Das bedeutet, dass diese Beziehung sich auch entwickelt, dass wir immer näher, immer enger mit ihm zusammen sind. Und die Auswirkungen auf unsere Umgebung und auf unser Leben, auf unsere Ehe, auf unsere Familie sind so, wie Jesus es möchte. Da entwickeln sich Dinge. Warum entwickelt sich das? Weil wir anstatt fleischlich, natürlich uns einfach gehen lassen, stattdessen übergeben wir unser Leben den Geist Gottes und er spricht zu uns und wir folgen das. Und das bedeutet manches Opfer. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der nimmt sein Kreuz auf sich und verleugne auch sich selbst. Das bedeutet angehen gegen die Ich-Sucht, gegen die Selbstsucht. Aber es ist nicht schwer, wenn du verliebt bist in Jesus. Das Ding ist, je mehr wir im natürlichen Leben, desto weniger haben wir Kontakt mit ihm und desto mehr sind wir geprägt von Gleichgültigkeit. Und wenn dann plötzlich der Geist Gott kommt und sagt, Fasten 3 Tage, das war nicht Gott. Das kann ja nicht sein. Ich habe gerade so eine Torte für morgen früh zum Frühstück. Das kann nicht von Gott sein. Versteht ihr? Aber wenn wir einfach im Geist Gott sind, dann wachsen wir in der Liebe zu Jesus, in seiner Nähe. Und dann ist es leicht für ihn zu sagen, würdest du mir 3 Tage geben? Einfach ich kann euch dies sagen, die Entscheidung ist manchmal schwer, Qualitätsentscheidung ist manchmal schwer. Aber sobald man diese Entscheidung getroffen hat, du wirst es nie bereuen. Auch wenn es ein Mahlzeit ist oder mal ein Tag ist oder ein Mittag und stattdessen hast du unbegrenzt Ruhe und Zeit mit Gott. Hinterher denkst du, oh Mann, hätte ich ja noch viel früher machen sollen. Weil die Herrlichkeit Gottes ist nicht vergleichbar mit der natürlichen Dinge, die einfach deine Befriedigung des natürlich, des fleischliche Verlangen, daran wirst du gebunden und so weiter. Und im Moment selbst, Genuss, Genuss, Genuss. Und hinterher fühlst du dich unzufrieden. Und es gibt nur einen, der wirklich wo einfach, wenn du ihm wieder neu begegnet bist, dann, wenn du wieder sein Feuer gespürt hast, wenn du wieder in Touch mit ihm bist, du bist für alle Ewigkeit mit dem König aller Könige wieder verbunden. Und das bereut man nie. Amen. Und Römer 6, 2. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von dem Tod durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in ein neues Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir ihm fort der Sünde nicht dienen. Wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Okay, ich will nur das nochmal plastisch versuchen zu erklären. Wenn wir getauft werden, Großgetaufe, ich meine nicht Besprengung vom Baby. Falls du nur besprengelt bist als Baby, ist es Zeit, dass du dich wirklich taufen lässt. Biblisch taufen, weil es gehört zur Bekehrung dazu. Es ist einfach ein Bekenntnis vor der unsichtbaren Welt und es ist absolut nötig. Wer wiedergeboren und getauft ist, ist errettet und so weiter. Es gehört dazu. Aber okay, wenn wir getauft werden, dann ist es nicht zufällig, dass wir praktisch das im Wasser tun. Jemand hält uns fest und dann lassen wir uns praktisch im Wasser untergehen. Und was passiert, wenn du ganz im Wasser bist? Naja, du ersäufst. Ja, und wenn er dich, derjenige, der dich hält, wenn er dich fallen lässt, wenn du nicht schwimmen kannst und wenn es ihm mein ist, wie wir früher gemacht haben, dann kann es sein, dass du echt gestorben bist mit Christus. Nein. Geht die Polizei erklären. Bildzeitung, komm. Pastorin taufte ihre Gemeinde und sie starben. Okay, aber bildhaft sterben wir mit Christus. Und ich meine, wenn Jesus gestorben ist, freiwillig, nebenbei gesagt, er schrie in letzter Moment, weil Jesus Gottes Sohn, Gott ist ewig und Gott kann nicht sterben. Und es heißt ja besonders, ich glaube, es ist in Johannes, aber auch in Matthäus, dass Jesus, bevor er starb, ließ ein großer Schrei, er schrie. Und ich denke, ich habe das mal gehört und ich denke, es ist richtig. Da er ewiger Gott ist, kann niemand ihm das Leben wegnehmen. Er musste selber sein Leben geben, praktisch. Und er holte sozusagen das Leben aus sich heraus, freiwillig. Amen. Aber er starb völlig und dann wurde im Grab gelegt und dann stand er wieder auf. Was starb? Wenn wir sterben, was stirbt? Unsere leibliche, natürliche Leib stirbt. Amen. Und wird begraben wie Jesus. Wenn aber Jesus auferstanden ist, unabhängig davon, dass er zuvor noch in die Hölle ging und abrechnete mit Satan und so weiter, das ist eine andere Geschichte. Aber er kam dann zurück zu den Jüngern mit ein auferstandener, verherrlichter Leib. Und er brauchte nicht die Türen aufzumachen, zuzumachen und plötzlich, buff, war er im Raum, obwohl alles zu war. Und trotzdem, er war kein Geist. Er aß, er zeigte Thomas die Mahlzeichen an seinem Leib. Und da die Jünger erschrocken war, hat er gesagt, gib mir da ein Stück Fisch. Und dann hat er gegessen, um zu zeigen, dass er ein Leib hatte. Er ist der Erste unter uns, der große Bruder, der erste Bruder, der auferstanden ist. Aber wenn wir in der Taufe sagen, wir sterben mit ihm, wir sind begraben im Wasser, praktisch freiwillig. Wir lassen uns im Wasser untergehen. Und wenn derjenige, der tauft, uns die wieder hochholen, wissen wir, was passieren würde. Aber er holt uns raus. Und das ist das prophetische Zeichen, gültig im Himmel und auf Erde, wie ein, fast wie ein Bund, würde ich sagen. Aber wir kommen raus und eigentlich ist damit, genau wie bei Jesus, wir identifizieren uns bei Jesus, mit Jesus, genau wie bei Jesus ist unsere leibliche, natürliche, jetzt seid ihr alle wach, leiblich, natürliche Körper ist im Wasser. Und das ist das Zeichen, ihr Lieben. So sollten wir leben. Dass der Körper ab dem Moment untergeordnet ist zu wir, Person des Geistes, die untergeordnet sind, den Heiligen Geist. Jesus hatte einen verherrlichten Leib, ja, der also nicht mehr die Begrenzung des Fleisches unterstand. Ich meine, er konnte einfach durch die Tür gehen und so weiter. Und wenn wir stark im Geist sind, wir werden es erleben, ihr Lieben. Also ich erlebe auch, dass ich mehr und mehr Dinge im Geist sehe. Und wenn wir uns damit weiterentwickeln und beschäftigen, wird es ein Klacks für uns sein, meinetwegen nach Nordafrika zu gehen, wo der Geist Gott uns zeigt, dass da irgendjemand Todesgefahr ist. Und wir gehen dahin und wir beten für den und wir binden die Mächte und dann kommen wir zurück. Und dann entdecken wir, oh, jetzt bin ich wieder in mein Bett, wie kommt das? Danke, Herr, für die schöne Reise, hat nicht mal Airline gekostet. Das wird sich vermehren. Wir sind unterwegs dazu. Okay? Aber der erste Punkt und die Basis davon, ich erinnere nochmal, dass die Israeliten alle zusammen in Einheit vor dem gelobten Land waren. Und mir ist es wichtig, dass wir auch im Livestream mit den Leuten, die jetzt nicht da sind, dass wir alle in Einheit sind und dass niemand zurückbleibt. Und wie kann man zurückbleiben? Durch das Fleisch. Wenn das Fleisch über mich herrscht, dann bin ich zwar getauft, und ich bin wiedergeboren und so. Aber eigentlich pflege ich mein Fleisch, meine Bequemlichkeit und all das. Was ist mit dem Fleisch? Dein Leib, deine Emotion, Gefühl, Selbstwillen etc. Ja, was ist mit diesem Fleisch? In dem Fleisch wohnen dämonische Mächte. Und es ist nicht im Geist, dass du sündigst. Du sündigst im Fleisch. Und je mehr du sündigst, dich gehen lässt, je mehr du irgendwie gleichgültig, du orientierst nicht dein Leben an das Wort Gottes, welches ist Jesus Christus. Jesus ist das Wort Gottes. Und hier findest du, wie du leben sollst. Wir sind nicht perfekt und wir brauchen eine Zeit, zu wandeln da drin, zu wachsen da drin. Aber wenn wir durch das Wort Gottes die Werke des Fleisches mehr und mehr töten, dann werden wir erleben, dass wir mehr und mehr im Geist leben. Und was kommt in dein Leben? Feuer Gottes. Freude. Freut euch alle Zeit. Abendmahl sage ich, freut euch. Depression gehört nicht zu Christen. Das ist das Zeichen, dass da Bindungen sind. Entweder Bindung von früher oder irgendwie, dass man sich so gehen lassen hat über Jahre, dass da ganz dicke Bindung. Und dafür sind wir, haben wir geistliche Mächte, mein Schwert ist schon bereit, irgendwo, um die Dinge wegzuschaffen. Amen. Und man muss aber nicht nur erwarten, dass Alice oder Kerstin oder Konrad oder Malcolm oder irgendjemand sein Geist, sein Schwert des Geistes zieht, sondern muss selber auch mitarbeiten. Und das bedeutet, dass wir alle fest entschlossen, im Feuer Gottes entschlossen sein müssen, Menschen des Geistes zu sein, die diese natürliche Dasein des Fleisches, wo wir dann gebunden sind mehr und mehr an Satan und an seine Mächten und was das Wort Gottes widerspricht, dass wir das hinter uns lassen. Und das macht dass wir natürlich ein Stück abgesondert sind von der Welt. Damit habe ich nicht gesagt, dass Christen im Ghetto der Christen, im Gegenteil. Aber die Frage ist, wer prägt wem? Wenn du sagst, oh, ich will nicht im Ghetto der Christen, weil ich die nicht Christen erreichen will. Wunderbar, voll wie auch, warum gehen wir am Bahnhof? Aber wenn meine besten Freunde nicht Christ sind, wenn ich lieber mit Nichtchristen bin als mit Christen, dann stimmt was in meinem Leben nicht. Ich bin nicht mit Christen zusammen wegen Briefmarkensammlung oder weil wir die gleichen Tiere mögen oder weil wir alle irgendwo ein Horsttier haben oder und wir gehen zusammen spazieren oder weil wir tanzen gehen, sondern es ist eine Einheit im Geist. Und das schweißt uns zusammen durch den Heiligen Geist. Und das ist da, wo du dich vollkommen entspannen kannst, weil in der Mitte ist die Herrlichkeit Gottes. Amen. Und das ist die Gemeinde Jesu. Und das zweite davon ist Family. Weil Familie bedeutet Annahme. Aber Annahme ist nicht möglich, wenn wir im Fleisch sind. Amen. Dann ist Vergebung dran und Dinge klären und so weiter. Aber von beide Seiten, auch in einer Ehe, muss es einfach so sein, dass beide zuallererst Jesus lieben wollen und den Weg Jesus kompromisslos gehen wollen. Amen. So, wir können wählen, ob wir im Fleisch leben. Und dann hast du den Namen von Christen und dann gehst du zu bestimmten Veranstaltungen und so weiter. Aber wo ist dein Feuer? Zu Hause. Zu Hause ist alles in Unordnung. Und zu Hause wohnt dann Traurigkeit, Versage und Depression. Wir werden gleich nochmal ein Beispiel davon sehen. Aber wenn wir nicht erlauben oder wenn wir hören vom Geist Gott, unser Geist Gott sagt mir ganz genau, wo liege ich heute falsch? War da etwas? Warum spüre ich deine Gegenwart nicht so stark, dein Feuer? Und der Geist Gott kommt puff, und sagt dir, geh zu deinem Bruder und bekenn das. Okay? Dann machst du das und demütigst du dich. Puff, die Herrlichkeit Gottes ist wieder da. Meistens hat das damit zu tun auch mit Bitterkeit. Was ist Bitterkeit? Bitterkeit ist ein der schlimmsten Dinge für das Reich Gottes, weil Bitterkeit verhindert, dass du im Himmel kommst, wenn du stirbst. Weil Jesus sagt, wenn ihr Verfehlung des anderen nicht vergeben, so wird eure Vater auch nicht vergeben können. Und Bitterkeit ist nicht akzeptierbar für einen Christ, wenn du siehst, wenn du wirklich lebendiger Christ bist, wiedergeboren, und du hast gesehen bei der Wiedergeburt und du siehst es später, wie Jesus für dich gelitten hat, damit du vergeben wirst, obwohl du der Schlimmste unter allen Schlimmen bist. Das sagen, also jeder weiß, so schlimm ist niemand wie ich. Paulus sagt es und letztlich gibt es keinen einzigen, der nicht schlimm ist vor Gott. Gott ist heilig, heilig. Und so, er lässt seinen Sohn kommen in diese Welt, der ohne Sünde lebt und stirbt stellvertretend für uns alle, für dich und für mich. Deshalb sind wir Leib Christi. Er kommt. Er steht auf, geht im Himmel, ist das Haupt bis heute. Wir sind sein Leib, eins miteinander. Amen. Durch Vergebung, nicht durch Perfektion, sondern nur durch Vergebung. Und wir sind es schuldig, Jesus wegen seinem Opfer, dass wir einander, egal, nicht Christ oder Christ, egal was sie gemacht haben, wir sind es schuldig, alles zu vergeben, zu begnadigen, einfach zu sagen, ich habe keine Reserve und so. Weil Jesus das mit mir gemacht hat. Wenn er mir nicht vergibt, kann ich nicht im Himmel kommen. Und nicht nur das, sondern hier in dieser Welt bin ich nicht ein lebendiger Teil seines Leibes. Er ist das Haupt und wir sind sein Leib. Amen. Und wir wirken an seiner Stelle. Wie sollen wir wirken an seiner Stelle, wenn nicht durch die Kraft des Heiligen Geistes in sein Power? Aber dafür darf eigentlich keine bewusste Sünde in dein Leben sein. Wenn bewusste Sünde, wir werden immer Dinge haben, wo wir keine Erkenntnis haben, das ist auch okay. Gott richtet uns nach dem Maß unserer Erkenntnis. Aber wenn der Heilige Geist dich zeigt, hier, dann wirst du auch sehen, wenn du nicht gehorsam bist, dich zu demütigen, zu vergeben, dass der Geist Gott sich, er ist nicht sauer, er zieht sich nur zurück, weil ungehorsam zum Vater, zum Heiligen Geist, durch die Kraft Gottes und durch das Opfer Jesu Christi ungehorsam, ist einfach nicht entschuldbar. Amen. Und er wird an dich arbeiten, er wird dich nicht im Regen stehen lassen. Ja, aber er kann nicht mehr vor dir gehen und den Weg durchbrechen für dich und sag, wow, in der Kraft Gottes geht jetzt ein und prophezei. Das geht nicht. Dafür musst du im Feuer Gottes sein, voll des Feuer Gottes sein. Amen. So, jetzt werden wir zum Abschluss noch einen Typ mal angucken, den ihr schon sehr oft gesehen haben, aber ich hatte den Eindruck, nochmal auf meinen lieben Elia nochmal zurückzukommen. Und zwar, er ist ein Beispiel für einen Mensch, der im Geist ist und dann nachher voll im Fleisch ist. Und da kannst du sehen, die Veränderung seines Wesens. Und das ist so aktuell, so modern. Das passiert überall, auch im Leib Christi und so. Siehst du solche Dinge? Und das können wir in unserem Leben gut beobachten. In ein kleineres Maß vielleicht, aber die Wurzel ist die gleiche. Wenn wir im Geist Gottes sind, gereinigt, gehorsam, ja, voll des Heiligen Geistes, voll des Feuer Gottes, ja, dann kennst du keine Furcht. Und da bist du ein anderer Mensch. Die Sache mit Simson ist ja aktuell, aber ist auch, es ist nicht irgend so ein Märchen. Es ist so, dass in der Kraft Gottes kannst du Dinge tun, die du ihm natürlich nicht tun kannst. Nicht ohne Grund sagt Jesus, ihr werdet die gleichen Dinge tun wie ich und noch größere. Aber je mehr wir im Geist Gottes sind, desto mehr werden wir solche Dinge erleben. Im Alten Testament war das ein Bild. Der Simson hat da die große Säule genommen und so und hat sich gestemmt, eine Säule so genommen, eine Säule so. Das ganze Ding ist runtergefallen und die Philister sind mehr Philister durch seinen Tod gestorben, also mehr Feinde Gottes durch seinen Tod oder Feinde Israel, als durch sein Leben. Aber es ist ein Beispiel für unsere Art und Weise, wie wir mit dämonischen Mächten umgehen. Aber das geht nur in der Salbung, in der Kraft Gottes. Das können wir nicht tun in unserer eigenen Kraft. Aber wir sind alle berufen, alle berufen, das zu tun und das zu entwickeln. Und wir sind dabei momentan. Ihr Lieben, wir werden keinen Sieg erleben am Bahnhof, ohne dass wir voll im Feuer Gottes sind. Und dass wir wirklich Dinge tun, die wir einfach in unserem Natürlichen nicht machen können. Das wissen wir alle. Und ein kleines Ding. Wenn man sich viel damit beschäftigt, wenn man viel so Predigt hört oder so, so Video sieht von Leuten, die wirklich ins Übernatürliche schon gehen, die oft meinetwegen im Himmel sind oder viel Zeichen und Wunden, du beschäftigst damit. Ja? Das ist die Art und Weise, wie dieser gute Virus mal auf dich rübergeht. Dafür brauchst du keine Impfung. Das ist so ein Virus, der auf dich übergeht. Ich habe vor kurzem so ein, zwei, drei so Video geschaut von irgendjemandem, der viel übernatürlich erlebt. Und plötzlich, puff, da sind mir die Augen aufgetan. Und plötzlich habe ich gesehen, wie einfach das ist, Brot zu sehen, diese Vermehrung der Brote und der Fische. Dafür musst du ins Übernatürlich leben. Und wenn wir uns nur mit natürlicher, mein Bierchen, mein Wodka wollte ich gerade sagen, hoffentlich nicht, meinen Zigaretten, mein, ich weiß nicht, was ihr noch alles macht und so. Wenn ich so leben, natürlicher, dann natürlich, wenn dann der Zeitpunkt kommt, Zeichen und Wunder zu tun, geht das nicht. Du kannst nicht plötzlich, irgendwo plötzlich ins Übernatürlich gehen. Ja. Sondern wir müssen wirklich den Geist Gottes die Priorität in unser Leben geben und ihm folgen, ihm gehorsam sein, in sein sozusagen, in sein Zug mitgenommen werden, in seinen Strom mitgenommen werden. Wer an mich glaubt, sagt die Bibel, von dessen Leib werde Ströme lebendiges Wasser fließen. Okay, Elia. 1. Könige 18. Elia, ein normaler Mensch, erlebte zur Zeit unter anderem der König Ahab, die eine Tochter von das Land der Sidonie geheiratet hatte, Isabel, Tochter Edbals, des Königs der Sidonie, hatte er zu Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an. Also ein König, der völlig praktisch Götzenanbeter war. Und wenn ein König, der auch ziemlich grausam war und besonders seine Frau, man sieht es an anderer Stelle, wenn dieser König praktisch Baal angebetet hat, dann das nächste war, dass er das ganze Volk verführt hat. Und das ganze Volk Israel wurde verführt. Und sie haben Baal angebetet. Ihr wisst ja alle, dass Baal, da wurden zum Beispiel Kindern auch geopfert und so weiter. Also ein absolut schrecklicher Götze. Und Gott sagt nicht ohne Grund, Israel sollte sich absondern von den heidnischen Bevölkerung des Land, wo die hineinkommen. Und er sagt, auf der anderen Seite, ihr seid das Licht der Welt, das Licht der Heide. So, hier ist nicht gedacht, und das nochmal zu sagen, hier ist nicht gedacht, dass sie nicht prägen dürfte. Aber sie sollte nicht ihre Söhne und Töchter den Heiden praktisch geben, steht geschrieben, weil das wird nicht so sein, dass sie dann die heidnische Bevölkerung prägen, sondern umgekehrt. Und das ist eine wirkliche Wahrheit im Reich Gottes. Immer wieder, wenn Leute kommen und sagen, ja, wo steht das geschrieben, dass ich bin verliebt, dass ich nicht einen Nichtchrist heiraten darf. Das steht von Anfang des Alten Testaments bis zu Ende des Neuen Testaments steht geschrieben, dass Gott ein Gott des Bundes ist. Und dass wir die Finger davon weglassen sollten. Und hier ist zum Beispiel geschrieben, du wirst nicht deinen Partner zu Christ machen, sondern er wird dich verführen zur Sünde. Okay? Und auf jeden Fall hier war es sehr schlimm, weil der König hatte also eine echte Götzenanbeterin, die eine ziemlich harte Frau war und so weiter. Geheiratet und sie verführten das ganze Volk. Und hier sehen wir jetzt Elia voll der Gegenwart Gottes, voll. Und ein Mensch kann nur sowas tun in der Kraft Gottes, wenn Gott und die ganze Heerschar der Himmel und der Vater, damals hatten die noch nicht, die konnten unter die Hand Gottes Dinge bewirken, des Heiligen Geist, aber sie hatten nicht, wie wir seit Pfingsten, der Heilige Geist in uns und die Kraft Gottes in uns. Aber Elia sieht Ahab und schau mal, wie kühn er spricht zum König. Das 1. Könige 18, 18. Elia spricht zum König: Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr das Herrn Gebot verlassen habt und wandelt den Baal nach. Geh mal zu einem Politiker nach Berlin oder in irgendeine Talkshow am Fernsehen und rede so. Und die Medien waren vielleicht anders, aber Menschen können grausam sein. Und sowas kannst du nur in der Kraft Gottes machen. Dann sagt Elia: Okay, so send nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel, die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera etc., die vom Tisch Isabels, also der Frau von Ahab, essen. Und Ahab tat das. Und dann kommt Elia zum ganzen Volk Israel, das kennt ihr ja, und sagt dieses sehr mächtiges Wort: Wie lange hinket ihr auf beide Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm danach. Und das Volk antwortete: Nichts. Okay. Und dann sehen wir, das kennen wir, ich werde es nicht lesen, es kommt zu einer wirklichen Konfrontation, aber man muss das mal sehen, als ob das hier am Römer wäre. Es ist eine mächtige politische, religiöse Konfrontation. Ja? Das sind die ganzen Priester der Baals da und sie beten einen Götze an, der nichts tun kann. Und sie ritzen sich die Haut, machen Tattoos und machen Rockkonzert und schreien zu ihrem Gott und ich weiß nicht was, einfach was sie für ein Geräusche machen. Aber Gott manifestiert sich nicht. Und jetzt kommt Elia. Und das kann kein Mensch in seine eigene Kraft machen. Du musst ein Rema Gottes haben. Du musst wissen, dass Gott dir das fragt. Aber dafür musst du ausgestattet sein, von Kopf bis zu Füßen, mit der Kraft Gottes, mit dem Feuer Gottes. Und Elia sagt: Okay, jetzt komme ich. Und er baut zuallererst den Altar Gottes, der zerbrochen war. Und das Erste ist, er unterstellt sich das Wort Gottes. Da stand geschrieben, Gesetz des Herrn, genau, ganz klar, wie man den Altar bauen muss. Er macht es genau nach den Anweisungen Gottes. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er macht das Ding Schwäche für die Natur, Schwäche für das Fleisch. Und er lässt Eimer voll Wasser gießen und ein ganzer Wasserfluss darum herum. Wir wissen, das Feuer kann nicht kommen, kann sich nicht vermischen mit Wasser. Okay? Und das ist auch ein Bild dafür, dass wenn Gott wirkt, können wir durchaus, Paulus sagt, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Je schwächer ich mich mache, desto mehr fordert das heraus, dass Gott seine Macht demonstriert. Wenn ich aber so stehe und sage, oh, jetzt wollen wir mal und so, dann durch meine eigene Kraft und meinen Stolz widerstehe ich das Wirken Gottes. Gott widersteht den Stolz, den Demütigen gibt er Gnade. So, und Elia handelt im Glauben. Starke Kraft Gottes. Und dann zu bestimmter Zeitpunkt kommt er, opfert er dann das Opfer und das Feuer Gottes kommt vom Himmel. Ihr Lieben, das Feuer Gottes ist das gleich wie das Feuer, das Pfingsten gekommen ist. Gott ist ein Gott des Feuers. Und wenn wir erleben hier Manifestation des Feuers und wir einfach sagen Feuer, 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 und du plötzlich merkst, wie das Feuer Gott dich erfasst und du wirst wie ein anderer Mensch. Das ist das gleiche wie Pfingsten, das ist das gleiche dieses Feuer. Das sind Vorgänge, die übernatürlich sind und die man braucht, um solche Dinge zu tun. Du kannst ja nicht von deinem Bett aufstehen und dann, ich weiß nicht. Und so, okay, Herr, wir haben heute 500 Leute, die hier kommen. Kannst du bitte das Brot vermehren? Das funktioniert nicht. Ja, Oder Herr, ich brauche Heilung. Naja, es kann sein, dass Gott sich mal über dich erbarmt. Kann ja auch mal passieren. Aber normalerweise brauchst du Feuer Gottes und brauchst du einfach, wie soll ich sagen, ein Rema und das Wort von Gott und die Gegenwart Gottes. Und du weißt und der Herr weiß und die Welt sieht es. Es ist nicht du, der das macht, es ist Gott, der wirkt. Amen. Und das beantwortet Gott auch. Dann, weil wir nicht seine Ehre suchen, sondern er wirkt. Und die Welt sieht es. Amen. So, wir sehen, dieser Mann Gottes, ausgestattet mit der Kraft Gottes, gehorsam, sucht nicht seine eigene Kraft, sondern er macht sich selbst schwach, wie Paulus etc. Und Gott wirkt. Und dann ist das Buch vorbei. Wenn alles vorbei ist und er ist respektvoll zu Ahab und alles ist okay, dann kommt er nach Israel. Und ihr Lieben, denkt nicht, naja, das war der Elia. Nee, das sind wir. Das sind wir. Hier siehst du, wie ein Mensch, auch wir, im Geist Gottes im Alltag sein kann und im nächsten Moment für irgendeinen Grund erleben wir die gleichen Dinge wie Elia. Und es sind manchmal kleine Dinge. Am Samstag waren wir am Bahnhof und ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich kann euch sagen, wir waren am Bahnhof und es war schon vor dem Bahnhof schwierig, aber wir haben ein Stück wirklich Herrlichkeit Gottes gesehen. Und dann kamen wir hier und irgendwie, also war es nachher so schwer im Gottesdienst. Ich habe mich gefragt, was ist hier los? Und das war meine Inspiration für diese Predigt. Ich weiß, was los war. Habt ihr mitbekommen? Da war einfach absolut keine Salbung, keine Gegenwart Gottes. Wisst ihr was? Ich glaube, der Feind war so sauer wegen das, was wir gemacht haben. Und das war leer gefegt. Das war so trocken hier. So was, ich habe gedacht, ich komme mir vor wie in die Landeskirche. Ich habe gedacht, ich packe meine Sache und ich gehe so ungefähr. Und dann bin ich aufgestanden. Das ganze Ding, Gott war nicht da. Ich bin dann aufgestanden und dann fing ich an, ein bisschen den Feind zu widerstehen. Und plötzlich wusste ich, Hexerei ist im Raum einfach, ja. Und ich fing an, das zu widerstehen. Und überall fingen die Leute an zu husten. Und überall war so Bewegung im Raum, ihr Lieben. Und dann war der Spuk vorbei. Und Gott war im Raum. Und hat den Gottesdienst übernommen. Nun war alles schon vorbei. Wir hatten nur noch ein bisschen Anbetung. Aber Gott war da. Aber ich bin nach Hause gegangen. Ich habe gedacht, also meine Wohnung, ich habe gedacht, was war das nun mal? Was war das hier? Ich weiß, was es war. Das kann so schnell passieren, ihr Lieben. In die Ehe, in die Familie, in deinem Alltag, in deine Arbeit. Ja? Wie heißt das Ding? Okay, der Elia geht nach Israel und die Frau des Königs, also die Isabel, fängt an, sie hört alles, was er getan hat, der Ahab, der kuschelt da ganz schön und so weiter, sagt nichts, der ist auch vielleicht wahrscheinlich nicht einverstanden, eigentlich ist er der König. Und Isabel praktisch bedroht ihn und sagt, was du getan hast mit denen, das mache ich mit dir jetzt. Aber ich meine, wer ist Elia? Wie ist die Ordnung? Ordnung Gottes ist unser Schutz. Als Prophet steht er praktisch neben dem König, geistlich über den König. Sogar ist der Berater des Königs. Aber der König ist für königliche regierende Angelegenheit, hat er die Leitung. Aber Ahab nimmt nicht die Leitung, sondern seine Frau hat alles in der Hand. Aber ebenso im Königreich als in der Ehe ist der Mann das Haupt und das wird sich nie ändern. Und hier, was ist das? Die Bibel sagt ganz klar, dass Rebellion ist wie Hexerei. Hier haben wir zu tun mit einer Frau, die einen Geist der Hexerei hat, aber darüber hinaus auch noch beide den Baal ergeben. Ein schrecklicher Götze. Also Hexerei, Hexerei, Hexerei. Und Elia, der so stark war, dass er vor dem König stehen könnte, dass er vor ganz Israel stehen konnte, widerstehen konnte, in der Kraft Gottes, ist plötzlich wie so ein Wattebäuchlein. Hat nicht mehr zu sagen. Und was sind die Auswirkungen davon? Und ihr Leben, Lieben, sagt mir nicht, ah ja, das kennen wir, das ist ja Ahab und Isabel, damit haben wir nichts zu tun. Wirklich? Dann darfst du auch keine Angst haben. Weil wir stehen unter Gott. Aber unsere Furchtlosigkeit besteht darin, dass wir in der Ordnung Gottes sind, dass wir von Gott eingesetzt sind in dem, was wir tun, etc., dass wir geschützt durch die Kraft des Blutes Jesus und dass wir in der Kraft Gottes das tun, was Gott uns beauftragt zu tun. Und dass wir im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Sobald wir im Fleisch anfangen zu wandeln, verlieren wir Gebiet. Du kannst nicht 2-3 Wochen im Fleisch wandeln, im Fleisch wandeln. Und dann plötzlich willst du da in der Kraft Gottes was tun. Sondern du musst erstmal wirklich da neu vor Gott kommen und er wird dir dann zeigen, dann, wo Dinge nicht in Ordnung sind in deinem Leben. Und das erste ist die Ordnung Gottes. Wenn du sauer bist auf deinen Chef, in deine Behörde oder in der Schule einfach nicht in der Ordnung Gottes, verlierst du auch diesen Schutz, den wir haben, dadurch, dass wir in den Stand sind, wo Gott uns gerufen hat. Amen, das ist unser Schutz. Und deshalb muss man auch in der Ehe sich immer prüfen. Amen. Okay. Ich will nur noch die Dinge nennen, weil ich weiß, dass ihr das gut kennt. Und dann werden wir beten. Niemand kann sagen, wir haben damit nichts zu tun. Das ist so aktuell, so modern. Okay, Isabel sendet ein Boot und ließ ihm sagen, ich werde morgen um diese Zeit mit dir tun, wie du den Priester Baals getan hast. Okay, das erste, Vers 3. Er fürchtet sich. Der erste Hinweis, das ist nicht immer so, aber der erste Hinweis, wo du gehen musst beim Geist der Hexerei, ist Furcht. Warum kann jemand seinen Stand nicht nehmen? Warum kann jemand seinen Stand nicht nehmen? Nehmen wir an, okay, ich habe die Leitung von Gott bekommen, diese Gemeinde und so weiter. Aber was ist, wenn jemand kommt, der mich einschüchtert? Einschüchterung ist Domination. Es gibt so manchmal, da kommen so Gastredner und sie sind vielleicht nicht ganz sauber und die kommen da so macho, haben wir ja eigentlich nicht. Aber wenn das ist, wir haben schon das mal gehabt. Ich weiß, in der Niederstraße kann ich mich erinnern, dass es jemand gab, der wohl sehr stark, so ein bisschen macho und so. Und die Lehre war nicht sauber. Und ich habe gedacht, und dann hat er noch was gemacht. Ich weiß, der hat mir das Mikrofon einfach weggenommen. Ja, hat mir einfach, ich meine, ich hatte die Leitung der Versammlung. Das ist Isabel. Isabel und Ahab ist nicht eine Sache Mann-Frau, aber in der Ehe ist es immer eine Sache Mann-Frau. Es wird sich nie ändern, weil die beiden sind ein Fleisch und der Mann hat immer die Leitung und die Frau ist die Helferin. Okay, aber nochmal zurück hier. In der Gemeinde habe ich die Leitung und dann kommt ein Gastredner, schnappt mir das Mikrofon weg und ich denke irgendwie, oh, damit hat er praktisch vor Gott auch die Leitung weggenommen. Und ich wusste, den muss ich konfrontieren, das geht einfach nicht. Was kann ich machen? Ich kann schweigen, wenn ein Typ stark ist und er war ein ziemlich starker Typ und ich mochte den ganz gerne auch, aber der war stark. Ihr Lieben, Es kostet. Man muss schon echt im Geist sein und gehorsam sein wollen, um zu sagen, hier, wir müssen mal miteinander reden. Das ist mir übrigens schon zweimal passiert. Und er hat sich drunter gestellt. Aber ich wusste, wenn es sich nicht drunter stellt, kann er gehen. Und das Ding ist, du musst deinen Stand nehmen. Wenn du gerufen bist, im Kindergarten die Klasse zu leiten, dann darfst du dich nicht durch die kleinen Schnäppchen irgendwo dich manipulieren lassen. Wenn du Lehrerin in der Schule bist, dann darfst du dich nicht für bestimmte Dinge einschüchtern lassen durch deine Klasse. Ich kenne das, weil ich Lehrerin war. Wenn du Leiter eines Betriebes hast, dann musst du korrekt deinen Betrieb leiten. Und da kommen dann heutzutage Leute, die sagen, boah, das ist autoritär. Du hast die Leitung. Nimm die Leitung vor Gott und lass dich nicht einschüchtern. Amen. Wenn du aber nicht die Leitung hast und du bist in der Ehe als Frau oder zu Hause Kinder haben wir jetzt nicht, wenigstens heute Abend nicht, oder du bist in einem Betrieb und dein Chef sagt das und das und es ist wohl überlegt und es ist okay, nichts dagegen, dass man irgendwie auch mit ihm irgendwo gute Idee gibt. Aber wenn du rebellisch bist, okay, und negativ redest und bitter wirst, dann verlierst du deinen Stand, deine Autorität vor Gott. Und du hast keine Autorität, ihm zu korrigieren, weil es ist nicht dein Stand. Okay, aber was bei Elia ist, und das ist das Geläufigste, die Angst. Wie viele Männer im Lande, auch unter den Christen, bei den Nichtchristen sowieso, haben Angst vor ihren Frauen und verschwinden von der Bildfläche, wenn es darum geht, um eine Erklärung und können nie das letzte Wort haben. Ich sage immer, das, was mein Leiter mir mal gesagt hat, wenn man ihm gefragt hat, was machst du, wenn deine Frau dich widersteht? Hat er gesagt, dann werde ich so stark sein, wie es nötig ist. Das ist korrekt. Und das gilt für alle Stellen der Leiterschaft. Auch wenn du Hauskreisleiter, Zellgruppeleiter bist, du musst in deinem Stand, das du von Gott gekriegt hast, liegt Frieden und liegt Autorität. Und die Welt kennt das nicht. Amen. Die Welt kennt das nicht. Wenn du, die Welt kennt diese, ach, man muss doch tolerant sein. Du kannst doch nicht so antworten irgendwo, Alice. Auch wenn du die Leitung hast, sei doch mal ganz lieb. Pustekuchen. Amen. So, das Erste ist Furcht. Okay? Und Furcht ist so geläufig. Also ich weiß zum Beispiel letzten Samstag hier, ich habe echt überlegt, was mache ich? Ich kann einfach den Gottesdienst abschließen und sagen, okay, danke Johannes, du hast ein paar Worte spontan da gesagt, das gilt ja jetzt als Predigt und so weiter und fertig ist die Laube. Und ich stehe da irgendwo, aber nein. Und ich weiß dann, Livestream und Leute, die da sind und so weiter und dann frontal komme ich gegen diese Geister, Hexerei und plötzlich ist der Durchbruch da. Ja. Plötzlich war Gott mit uns. Warum? Wenn du als Leiter deinen Stand nimmst, dann ist Gott mit dir. Wenn du als Leiter, als Mann in deiner Familie deinen Stand nicht nimmst, ist Gott einfach nicht mit dir. Gott ist mit Ahab nicht. Und mit Elia, wenn Elia sich unter Isabel gestellt hat, war Gott nicht mehr mit ihm. Isabel, Hexerei. Und die Auswirkungen der Geist der Hexerei sind immer die gleiche. Wenn ich in dem Gottesdienst spüre, keine Gegenwart Gottes, wenn ich in der Gemeinde spüre, ja, so nicht nur Trockenheit, sondern auch Furcht und Lähmung, Apathie, müde, ohne Grund, hast gut geschlafen, aber es ist wie, ja, Hexerei. Hexerei. Und sobald das durchbrochen ist und die Kraft Gottes, Feuer Gottes kommt, wow, komm, lass uns gemeinsam Dinge tun für Gott. Der Geist der Hexerei widersteht das Reich Gottes. Amen. Und diese ständige Apathie, Trägheit, das sind Geister, dämonische Mächte, die einfach reinkommen durch den natürlichen Mensch, durch deine Emotionen. Die Furcht ist das Erste. Durch Furcht machst du die Tür auf und die anderen kommen nach und nach auch rein. Und am Ende bist du so ein elendiger Kleiner. Und du hast keinen Mumm mehr und sagst so, ja, ich bin krank und ich bin ja so depressiv. Ja, ich kann nicht. Weißt du was? Du kannst nicht, aber du kannst schreien, im Namen Jesus, Geist der Hexerei, verschwinde. Amen. Und du wirst sehen, wenn du Autorität oder wenn du gehst zu jemandem, der Autorität hat, wie du plötzlich wie ein anderer Mensch wirst. Amen, haben wir auch gerade heute Mittag erlebt, ja. Ich habe diese Predigt in zwei Stunden ungefähr bekommen, ja. Weil es war so zu hier. Seit Samstag war schon ein Durchbruch. Aber es war nicht wirklich durch. Und heute war aber ein mächtiger Kampf bei uns. Und plötzlich, puff, alles läuft wieder. Wie ist dein Zustand zu Hause? Bist du ständig müde? Bist du apathisch? Bist du depressiv? Redest du immer negativ? Bist du mutlos? Bist du motivationslos, stehst du auf am Morgen, oder einfach nur, heute ist ja nichts los. Wie wär's mit Hexerei? Biete ich an, zu beten, dagegen. Nicht lachen. Okay, das erste ist Furcht. Okay, und jetzt sehen wir mal ganz kurz die Dinge, die automatisch passieren. Er fürchtet sich, dann macht er sich auf. Das bedeutet, er flüchtet. Da wirst du sagen, aber ich flüchte doch nicht von meiner Ehe. Ha? Du flüchtest nicht von deiner Ehe, aber wieso bist du nie nach Hause rechtzeitig? Wieso gehst du Sonntag lieber zum Frühshop, also bei uns nicht natürlich, aber oder bist du immer froh, wenn jemand anderem dich einlädt, anruft? Wieso verbringst du so wenig wie möglich Zeit, wo du in ein Tête-à-tête, sagt man in Französisch, in ein intimes Gespräch mit deiner Frau? Wieso vermeidest du, nach Hause zu gehen und sagst, Schatz, wir müssen mal miteinander reden. Und du weißt ganz genau, ja, Hexerei. Angst, Furcht und dann fürchtet er sich um sein Leben. Also er verschwindet von der Bildfläche. Dafür musst du nicht im Sahara gehen. Das kannst du auch, da gehst du am Klo, immer wenn jemand reinkommt, da gehst du auf den Klo und wenn er nach oben gegangen ist, dann kommst du wieder in der Küche. Weil du einfach keine Auseinandersetzung haben willst. Du vermeidest Konfrontation, wobei bestimmte Konfrontation, wenn du in der Autorität Gottes diese Konfrontation eingehst, dann machst du es auch im Feuer Gottes und du hast dann Liebe und vielleicht nicht immer Geduld. Ist okay, kannst du auch für deinen Ton und dein Ungeduld nachher auch noch. Aber das Ding wird durchbrochen werden. Und die Einheit ist wiederhergestellt. Weil Gott wird zu dir stehen, wenn du deinen Stand nimmst. Also, verschwinden. Macht es sich auf. Okay, dann lief um sein Leben. Das ist Furcht und Panik. Panik und Furcht ist ein Geist, ein Dämon. Das ist, wenn man nicht nur Furcht hat, sondern auch irgendwie die Kontrolle verliert. Man hat so eine Furcht, dass man das nicht mehr, da geht das fast, es kann so ins Krankhaft gehen. Aber das ist keine Krankheit, das ist dämonisch, was alle Psychotherapeuten nennen Krankheit, nennen wir einfach anhand des Wort Gottes einfach dämonische Mächte. Die haben ihren Namen, Furcht und Panik, Panik und Furcht. Und dann ließ er seinen Diener dort. Und da wirst du merken, wenn Furcht in dein Leben reinkommt und du deinen Stand nicht mehr nimmst, was machst du? Du hast ein schlechtes Gewissen. Du fühlst dich schlecht. Und das Nächste ist, du hast keinen Bock nach Gemeinschaft. Das Nächste, was kommt, und es sind alles Dämonen. Der nächste Dämon, der kommt, ist Isolation. Ich fühle mich schlecht. Hexerei bringt Isolation, Einsamkeit erstmal. Nein, ich gehe heute nicht zum Gottesdienst. Mir ist nicht danach, ich fühle mich nicht. Eigentlich hast du keinen Bock, bestimmte Leute zu sehen, besonders nicht die Leute, die Vollmacht haben und das sehen. Die sagen, guck mir mal in die Augen. Hey, weil man sieht dämonische Mächte in den Augen. Okay, die Augen sind die Fenster der Seele, sind die Fenster der Seele. Und deshalb, und der Dämon in dir, der will nicht, dass die Alice dich anschaut oder die Kerstin schon gar nicht oder ein paar andere. Und diese Dämonen wollen nicht ans Licht kommen. Amen. Hexerei, Hexerei, Hexerei. Das ist alles Teil von Hexerei und Auswirkung von Hexerei. Dann ließ er seinen Diener dort, also Einsamkeit, Isolation, ist eine Entscheidung, die man trifft. Man denkt, ach, ich muss mal so ein bisschen allein sein. Ja, ich brauche Ruhe einfach. Ja, ich muss mal einfach Gott suchen. Ich brauche echt Ruhe. Seit 6 Wochen brauche ich schon Ruhe. Ja, warum hast du nicht Gott gesucht? Das ist nicht der Grund. Irgendwas ist da im Busch. Und dann setzt er sich unter ein Wacholder. Da kommt die Bequemlichkeit. Ja, ich habe keinen Bock mehr, irgendetwas zu tun. Ich muss schließlich mir auch was Gutes tun. Ich setze mich da mit meinem Chaise Longue irgendwie und setze mich hin und will es mir gut gehen lassen, schön bequem. Geht's dir gut dabei? Nee, dann wünscht er sich zu sterben. Nämlich nach Bequemlichkeit kommt auch, weil man nicht kämpft, weil man nichts tut, weil man sich nicht bewegt. Dann kommt das Nächste, der Dämon der Lust nach Tod. Ja? Und der sagt Elia, das ist der Dämon, der durch ihn spricht und sagt, lass mich sterben, Gott. Als ob Gott das tun würde. Gott sagt, unterstehe dich. Ja? Die Frage ist, wem bist du gehorsam? Gott oder diese Dämonen? Aber du bist schon so desorientiert, dass du überhaupt nichts merkst, keine Unterscheidung mehr hast. Nun, merkt einfach Furcht. Eine kleine Ursache und große Auswirkung, wenn man einfach im Fleisch wandelt und das erlaubt, dass über Wochen und Monate man einfach immer fleischlicher. Es ist wie wenn du eine Torte isst und du weißt, du sollst es nicht essen. Dann am nächsten Tag 2 und dann immer mehr Torte. Und irgendwann bist du eine Tonne. Das Fleisch, das Fleisch, das Fleisch, das Fleisch. Und wie willst du dann das Fleisch wieder wegkriegen? Ja, Fasten. FDH, frisst die Hälfte. Ist doch so. Ja, und dann, was passiert, wenn du Fleisch, 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 da kannst du dich kaum bewegen. Versuch doch mal da am Main noch mal irgendwie so ein bisschen zu laufen. Boah. Und man wird immer mehr verrostet dann. Das Fleisch verrostet. Und okay, er wünschte sich zu sterben. Dann sagte er, ist genug, Herr. Nimm nun meine Seele. Ich bin nicht besser als mein Väter. Verdammnis. Das ist pure Verdammnis, weil er viel besser als seine. Niemand weiß über seine Väter etwas, aber Elia war ein großer Mann Gottes. Prophetischer Mann Gottes. So Verdammnis. Er fühlt sich schlecht, weil er momentan in dieser Schwäche ist, dann sieht er nur noch negativ, 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 negativ. Ja, weil er nicht mehr mit Gott angedockt ist. Du brauchst mit Gott angedockt zu sein, damit der Vater dich einfach im Arm nimmt und sagt, ach, alles ist alles doch gut, ich liebe dich. Dann sagst du, ja, aber hast ja gemerkt, was ich die Frau da angeflaumt habe vorhin, Vater, das war aber auch nicht richtig. Er sagte, nein, das war nicht richtig. Geh hin und bekenne das. Und dann ist das okay. Sagte, aber ich liebe dich. Oh, ich liebe dich einfach. Ja. Und dann bist du wieder okay. Deshalb Verdammnis, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, weil wir vergeben sind. Verdammnis ist ein Zeichen, dass wir viel mit dem Feind zu tun haben. Geh an die Wurzel. Okay, und dann legt er sich hin. Das ist dann das Letzte. Das ist Fluchtgeist. Wenn ich nicht mehr weiß, was ich tun soll, dann lege ich mich hin und schlafe. Schlafe. Schlafe, Kindlein, schlafe. Vergiss doch mal alles, diese schnöde, blöde Welt. Und schlafe, schlafe. Es gibt so Leute, die immer wieder so übermäßige Schlafbedürfnis haben. Verdeckung von Depression, immer wieder, immer müde. Alles, was sie machen müssen, ist, fällt so schwer. Warum? Keine Motivation, weil nicht in Touch mit dem Geist Gottes, kein Feuer Gottes. Das Fleisch hat keinen Bock, irgendwas zu tun. Ja. Dein Fleisch, wenn dein Fleisch Party macht, dann wirst du immer dicker im Fleisch. Ich meine nicht immer physisch, sondern einfach so, der natürliche Mensch wird immer papsiger. Keine Muskeln.